Hi, mein Name ist Thomas Foster. Unser heutiger Gast kommt aus dem DJ-Bereich. Zusammen mit seinem Partner haben sie große Hits gemacht. Der erste, an den ich mich erinnere, zu dem ich selber noch im Space, das ist heute der High Club, im Space auf Ibiza getanzt habe, hieß Higher and Higher. Wahrscheinlich haben sie es deshalb auch umbenannt auf High. Danach folgten Love is in the Air, Let the Sunshine, Hey Na 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 und aktuell haben sie die Münchner Symphoniker dazu gebracht, mit ihnen gemeinsam die größten Hits der letzten 20 Jahre, die größten Ibiza-Hits der letzten 20 Jahre auf die Bühne zu bekommen. Eigentlich sind es ja zwei, bei uns ist heute aber nur die Hälfte, die sich auch für die Produktion im Studio verantwortlich zeichnet. Herzlich willkommen, Steven Hanning von Milk and Sugar.
Ja, hallo Thomas und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich und ich bin gespannt, was wir heute alles so besprechen werden und wohin uns das Gespräch führen wird.
Ja, in der ersten Folge heute würde ich gerne mal ein bisschen was über deine Musikkarriere, damit natürlich auch einen gewissen Schwerpunkt auf Milk and Sugar legen. Vielleicht erzähl mal, ich finde es immer spannend zu erfahren, wo hat Musik machen angefangen? Startet das mit Klavierlernen oder im Chor oder wie hat das bei dir begonnen?
Ja, also ich komme selbst aus einer musikalischen Familie. Das heißt, mich begleitet das natürlich von Kindesbeinen an. Ich saß bei meiner Großmutter vielleicht mit 3-4 Jahren auf dem Schoß und sie hat Klavier gespielt und Gitarre und das war für uns dann sozusagen das Normalste von der Welt. Dann ging es natürlich weiter mit Blockflöte, Klavierunterricht, Chor. Ich habe dann bei uns als Teenager dann in der Schulband habe ich dann Bass gespielt und wir hatten eine Big Band, da ich der Einzige war, der Bass spielen konnte, habe ich dann natürlich auch den großen Double Bass, den Kontrabass gespielt und 3 Jahre habe ich davon Jazz-Piano dann noch draufgesetzt und damit war eigentlich so für mich mit Ende des Abiturs, habe ich gedacht, das war dann so erledigt, bin dann zum BWL-Studium gegangen und habe mir dann gedacht, es ist eigentlich schade, dass ich so kein Klavier mehr habe zum Spielen und war dann in Bamberg, habe ich studiert, in einem Musikalienladen und habe da, wollte mir halt so ein E-Piano kaufen. Und da meinte der Verkäufer auch so in meinem Alter, hey, kauf dir doch gleich einen Computer und einen Synthi und dann machen wir zusammen Musik. Und ich dann so, ja klar, machen wir. Und dann ist es halt ein Atari geworden. Wir haben eine Band gemacht und das war dann so mein Einstieg in die elektronische Musikproduktion.
Darf ich da nachfragen, Atari, mit welchem Programm hast du
gearbeitet? Mit dem Notator SL.
Ah, okay. Das war die andere Schiene. Ich kam so mehr von Cubase am Anfang und dann später auf Logic sind wir dann auch umgestiegen.
Genau. Ja, und das war so der Einstieg in die elektronische Musikproduktion. Also produzieren wollte ich eigentlich irgendwie schon immer. Und dann habe ich wir hatten ein Studentenradio, so eine Studentensendung, 2 Stunden die Woche. Da habe ich dann auch mitgemacht, so gesprochen, Redaktion. Und die hatten unten halt so das Produktionsstudio für die Jingles. Und dann gab es diese Privatrundfunk. Die Privatrundfunkänderungen im Bayerischen Landesmediengesetz. Auf jeden Fall wurde der Laden zugemacht und ich habe den Chef gefragt, was macht ihr mit den Geräten? Und er so, keine Ahnung. Habe ich gefragt, okay, kann ich die haben? Er so, ja klar. Dann habe ich die in meiner kleinen Einzimmer-Studentenbude, habe ich dann Mischpult gehabt, Aufnahmegerät, Bandmaschine, Mikro und so. Und da ging so eigentlich dann meine Produzentenkarriere los. Und ich hatte halt dann, wenn man wirklich 24 Stunden lang halt auf Aufnahmeequipment, wir reden von Anfang der 90er, Zugriff hat, ja, und damit war im Prinzip so neben dem BWL-Studium der Musikproduzent geboren bei mir.
Hast du dann schon irgendwas, bevor du deinen Partner kennengelernt hast, irgendwie schon produziert tatsächlich, irgendwas veröffentlicht?
Genau, also ich habe mich dann nach dem Studium auch selbstständig gemacht mit einem Produktionsstudio. Das gab es schon 3-4 Jahre vor Milk and Sugar. Hab dann Eurodance, Black Music, was ist halt Techno gemacht, also was es dann halt irgendwie so zu tun gab Anfang der 90er, habe Werbung produziert Und nebenbei aufgelegt. Und beim Auflegen habe ich dann den Michael, meinen Partner bei Milk & Sugar, kennengelernt. Und haben wir halt festgestellt, okay, wir mögen Hausmusik. Und haben dann quasi gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf Hausmusik, haben das DJ-Duo ins Leben gerufen, haben ein Label gegründet. Und quasi aus meinem Studio kamen dann auch die Produktionen quasi dann gemeinsam.
Wo habt ihr so in München am Anfang aufgelegt? Was waren das so für Läden?
Wir haben, glaube ich, schon überall aufgelegt. Der Michael war Eventveranstalter, also das heißt, wir haben teilweise so richtig große Hallen-Events gemacht, damals Alabama-Halle, und haben dann in München eigentlich überall aufgelegt, von Eight Seasons, Pascha, P1, Milchbar war damals ganz groß, im Kunstpark Ost gab es viele Läden.
Da kam aber nicht euer Name her, oder?
Nee, den gab es schon vorher. Aber wir fanden das okay. Eine ganz gute Idee, Milk & Sugar in der Milchbar. Es war so, zweimal im Jahr haben wir das gemacht. Das war immer so die geilste Party im Kunstpark Ost, ja.
Ja, da war ich auch oft in der Milchbar. Genau, im Kunstpark Ost war das noch, was für mich kleinen Salzburger mal großes Kino war. Ein Club neben dem anderen und überall was los. Das war für mich damals schon eine coole Nummer. Viel cooler fand ich es ja dann noch, als wir uns später kennengelernt haben. Das war aber dann schon so in den 2000ern. Da hattet ihr gerade den großen Hit Higher and Higher. Und wir hatten auch damals unser Studio auf Ibiza und da waren so ein paar Produzententeams, die auch so über den Sommer ihr Studio hatten. Und da haben wir uns irgendwie kennengelernt. Und das Einzige, woran ich mich noch konkret erinnere, war, wie ihr im Space Higher and Higher aufgelegt habt und ich da mit meinen Freunden dazu getanzt habe. Für mich ein unvergesslicher Moment.
Ja, schöne Zeiten.
Ihr habt gestartet, habe ich mir rausgesucht mit einer Nummer, die ich gar nicht kannte, Wicked Disco. Und dann erinnere ich mich, dass ihr zum Paul Young kamt. Wie kam das irgendwie zustande? Wie ist da diese Idee entstanden?
Das lief über eine Sängerin, mit der wir zusammengearbeitet haben. Wobei man, du hast eigentlich, wenn du Wicked Disco vor Higher and Higher nichts mitbekommen hast, ich glaube, Higher and Higher war tatsächlich schon das 22. oder 23. Release bei uns auf dem Label. Also das heißt, wir haben schon vorher unter verschiedenen Namen, also wir haben dann irgendwie angefangen zu produzieren, dann halt irgendwie als Mike Milk und Stephen Sugar. Dann haben wir uns gedacht, gut, die zweite Platte geben wir uns mal einen anderen Namen, bei der dritten noch einen anderen. und dann so der internationale Erfolg, das war dann Higher and Higher gewesen, wo wir so wirklich dann auch in Ibiza spielen konnten und angefangen haben, wirklich international zu touren. Und im Rahmen von diesen Touren haben wir dann die Angie Brown kennengelernt, auch eine begnadete Sängerin, auch aus der Frühzeit der House Music schon bekannt gewesen, die ist auch noch immer aktiv. So, und Angie hatte dasselbe Management wie John Paul Young. Und ich weiß nicht genau, wie wir dann drauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, naja, okay, wie schaut's denn so aus? Und zu unserer Überraschung hieß es dann, ja, können wir machen. Konditionen, Verträge waren ein bisschen knifflig, aber haben wir dann hinbekommen. Und dann hatte ich die 24-Spur analog Originalband digitalisiert von Love is in the Air. Und wir konnten alles verwenden, Original-Sample. Und das war so, das war dann 2001.
Weiß ich auch noch, weil meine damalige Freundin und ein paar, die mir folgen hier, könnten die auch noch kennen, denn sie ist heute noch die Sängerin meiner Band iVotion, die Ariane. Ja. Ich glaube, die hat damals zum einen in der Studioversion mitgenommen, gesungen, da wäre ich mir nicht 100% sicher. Aber auf alle Fälle war sie mit euch auf der Bühne in irgendeiner Fernsehsendung mit Love is in the Air. Weißt du noch, welche Fernsehsendung das war?
Das war Andreas Türk. War das nicht diese Kuppelshow oder auch diese Live-Sendung? Also auf jeden Fall war es da Andreas Türk. Nee, und vollkommen richtig. Also Ariane, wir haben gesagt, wir wollen halt irgendwas hinzufügen. Und wir haben dann halt mit Ariane lange rumprobiert und übrig geblieben aus der Session sind dann halt zwei oder drei Adlibs, die wir am Ende dann noch quasi im letzten Chorus verwendet haben. Und also da wir ja hier beim Produzententalk sind, sage ich auch nochmal, dass es unwahrscheinlich schwierig war, diese 24-Spur-Bänder dann zu verwenden, weil die haben natürlich alles gespielt zwischen 115 und 124, ja, weil es live eingespielt war. Und es gab noch kein Elastic Audio mit Phase Lock. Und Elastic Audio gab es eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was ich damals hatte, war halt eine Time and Pitch Machine, die noch emuliert war auf ein Mac OS 9 Betriebssystem.
Oh Gott, ich kenne das, im Logic drinnen, ja.
Logic hatte noch kein Elastic Audio, also habe ich im Prinzip, ich habe den Song in 10 oder 20 Einzelteile zerschnitten, mal 24 Spuren, ja, und zwar immer Teile, so der Vers war ungefähr dasselbe Tempo, dann im Fill haben sie dann irgendwie ein 16. verloren, im Chorus sind sie dann schneller geworden. Und im Prinzip habe ich wahrscheinlich so um die 10 Teile a 24 Spuren gehabt und jeder Teil hat ein unterschiedliches Tempo und jede Spur habe ich sozusagen extra gestretched, dann wieder neu zusammengebaut, dass wir dann unser, ich glaube 124 hatten wir dann als finales Tempo, wo ich das gestretched habe und der Bass hat noch immer nicht funktioniert, weil der halt so quer gelaufen ist. Dann habe ich damals im Emu E64 Sampler wirklich jede einzelne Note vom Bass gesampelt und gerade quantisiert. So, ich glaube, das hat dann 2 Wochen gedauert, aber dann hatten wir halt den Groove und ich glaube, wenn man die Platte heute noch mal hört, dann denkt man sich, es ist recht einfach gewesen. Aber diese Magic und den Groove halt so hinzubekommen, dass dieses frei gespielte gefügt hat mit dem geraden Metronom-Tempo vom House Drum Programming, das war so die größte Schwierigkeit, die wir bei der Produktion hatten.
Das heißt, 2 Wochen die Samples in Time gebracht und dann mal schnell 4 Stunden arrangiert. Ja, aber ich verstehe gar nicht, warum die das damals alle ohne Metronom eingespielt haben. Ich meine, ich würde doch trotzdem, auch wenn heute auf der Bühne ein Schlagzeuger spielt, hat der einen Clicktrack im Ohr. Warum haben die das überhaupt gemacht? Ich habe gerade jetzt von A Few to a Kill eigentlich wird es ein Cover, aber angefangen haben wir die Stimme wie in einem Remix zu bearbeiten. Und natürlich geht es heute sehr schnell und sehr einfach. Aber auch die hat Schwankungen, wie du sagst, von 5 bis 10 BPM innerhalb von 3-4 Takten.
Das ist crazy. Naja, also bei live gespielter Musik ist es so, dass natürlich das Feeling von live gespielter Musik ist ein anderes, weil die können halt natürlich im Chorus, wenn es intensiver wird, wird meistens das Tempo angezogen und im Vers läuft die Band, wenn sie frei spielt, ein bisschen langsamer. Das hat natürlich, das baut natürlich eine andere Spannung auf, als wenn der Drummer einen Klick auf dem Ohr hat und halt einfach nur gerade durchspielt. In dem Fill, ja, ein Fill wird meistens zu schnell gespielt. Also das heißt, in der Aufnahme war es so, dass sie dann halt so ein 16. bis ein 1/8 dann quasi noch verloren haben im Fill und dann schneller im Chorus rausgegangen sind. Und wer es nicht weiß, ist, dass Love is in the Air komponiert wurde von einem der AC/DC-Brüder. Also AC/DC waren 3 eigentlich, der Malcolm, der Angus und der Wender Young. Und der 3. war im Hintergrund und ist ein großer australischer Musikproduzent, die ganz viel Pop gemacht haben. Und diese Aufnahme von Love is in the Air, das war auch die Band, die halt diese AC/DC-Aufnahmen gemacht hat. Und die kamen von der Tour und haben dann irgendwie am Abend spät, als sie müde waren, halt noch dieses Lied eingespielt, damals 1977 in einer Nachtsession. Haben wir alles erfahren. Ja. Und
super Geschichte, ja.
Und es ist auch nicht alles gut gespielt, was da auf dem Band ist.
Manche Sachen sollte man nicht in Einzelspielen
hören. Definitiv nicht.
Die Nummer, die ihr 2 Jahre später gemacht habt, die, glaube ich, noch ein viel größerer Erfolg war. Ihr wart damals in Ungarn Platz 1 und in den Billboard Hot Dance Charts auch. Let the Sunshine, das war 2003. Die war, glaube ich, insofern ein bisschen leichter. Da habt ihr keine Samples verwendet, das habt ihr alles neu aufgenommen. Auch dieser Chor, den man da hört, ist ja nicht aus der alten Herr-Version, sondern ihr habt einfach Sänger ins Studio geholt und das nachgebildet.
Genau, das war auch eine relativ große Aktion. Da mussten wir auch zum ersten Mal ein großes Studio buchen. Da waren wir hier in München im Veriton-Studio. Legendäres Aufnahmestudio und wir hatten, die 10, sagen wir mal, besten Gospelsänger und Gospelsängerinnen aus München versammelt unter der Leitung vom, oh Gott, wer hat denn damals die Leitung gehabt? Komme ich wieder drauf? Auch eine Münchner Soul-Legende. Und am Endeffekt haben wir 10 Spuren übereinander gelegt, um diese Dichte zu erzeugen. Und das heißt also 10 Leute 10-mal gesungen. Und dann hatten wir halt so diese Textur von dem Chorus, wo wir zufrieden waren. Also war eine aufwendige Aufnahme, aber ich glaube, auch das hat sich gelohnt.
Ich habe in derselben Zeit auch so eine Aufnahme gemacht. Da haben wir in L.A., in Las Vegas, in London aufgenommen. Alles nur mit dem Ziel, einen fetten Chor zu bauen. Haben wir da, und ich bin überall persönlich hingereist und habe die aufgenommen und so weiter. Diese Sachen gehen heute alle viel, viel einfacher. Aber das war damals eine ziemliche Herausforderung. Ihr habt parallel zu dem Act Milk and Sugar auch euer eigenes Label aufgebaut, das auch Milk and Sugar heißt. Da habt ihr auch ungefähr in der Zeit, ich glaube 2005 war das, jemanden, den wir heute als Boys Noise kennen, produziert. Bei euch hat er den Namen Kid Alex gehabt.
Genau, das ist korrekt. Wobei produziert haben wir ihn nicht, aber so mit entdeckt. Und es war so halt unsere Strategie, ihn als Boys Noise groß zu machen. Das war eigentlich schon ein bisschen außerhalb von House Music, weil er war ja eigentlich so ein Indie-Crossover-Elektronik-Act, würde man heute wahrscheinlich sagen, wo er auch selbst gesungen hat, hat eine Tour gemacht, war, ich glaube, von Jägermeister hatten wir damals irgendwie das Sponsoring, die im Rahmen von so einer Promo-Aktion ganz viele Live-Bands auf Tour geschickt haben. Und ja, es war eine spannende Zeit.
Ich meine, die Entscheidung, selber sein eigenes Label zu machen, war damals eine spannende und eine große. Heute gehen die meisten Acts dazu über, das am eigenen Label zu machen, weil wir heute ganz andere Möglichkeiten haben. Mhm. Die Idee, andere Sänger auch zu produzieren, also nicht zu produzieren, sondern als Label herauszubringen, hat sich die im Nachhinein als die richtige entschieden? Hat er das Verhältnis von, was man an Arbeit noch zusätzlich reinsteckt, zu dem, was es einem bringt? War das die richtige Entscheidung?
Also bevor es Milk and Sugar und das Label gab, war ich ja auch schon Profimusikproduzent. Und da habe ich natürlich auch schon Bands entwickelt, was ich auch heute noch mache und produziert, was halt nicht mein eigener Act war. Insofern war es für mich jetzt keine große Umstellung, sich damit mental auseinanderzusetzen, dass man nicht mehr für sich selber arbeitet, sondern für andere. Die Schwierigkeit beim Milk and Sugar Label war eher, dass man halt diese gesamte Produktion, die Abläufe in den Griff bekommen musste. Also wir reden ja nicht von ich mache ein Lied und dann lade ich das hoch und gebe die Daten ein, sondern das war aufnehmen, Vinyl-Mastering machen, Vinyl-Testpressung bekommen, gegenzuhören, Label-Etiketten machen, Grafik machen, 10.000 Cover pressen, weil kleinere Auflage gab's nicht, einen Vertrieb zu finden, für das Vinyl die Platten in Kommission dort hochzustellen, also quasi selbst vorzufinanzieren, die gesamte Pressung. Das ist halt eine vollkommen andere Dimension, war es damals halt ein Label zu betreiben, als wie das heute ist. Das muss man sich auch mal vor Augen halten, weswegen es jetzt halt so viele gibt und jeder kann sagen, Gott, ich mache halt jetzt einfach mal mein Label und das ist kein Problem. Und es gab eine Zeit, wo es wirklich einfach nicht jeder konnte.
Ja, heute kostet es 10 Euro, damit wir bei Landa einen Vertrag haben, wo wir das machen können.
Ja, genau.
Ihr habt Remixe gemacht für, oh Gott, Jamiroquai, Janet Jackson, Usher. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich meine, die werden wahrscheinlich nicht unbedingt persönlich anrufen, aber kriegt man irgendwann einen völlig fremden Anruf von einem völlig fremden Menschen, der sagt, hey, Milk and Sugar, wir hätten gerne einen Remix von euch? Oder passiert das eher über Kontakte, die man in den Clubs kennenlernt und dann ein Netzwerk aufbaut? Wie kommt sowas zustande?
Sowohl als auch. Also ich glaube, bei Janet Jackson lief es über die Plattenfirma, die sich irgendwie an uns gewendet hat. Wir hatten eine Higher and Higher, ist dann bei Universal gelandet, nachdem es ein Hit geworden ist. Video haben wir dann gemacht und von denen kam dann natürlich auch ein guter Input. Und bei Jamiroquai war es tatsächlich so, dass der uns haben wollte als Remixer. Und ich glaube, es ging dann auch so 2-3 Runden hin und her, bis wir dann halt wirklich irgendwie die richtige Setup gefunden haben, dass auch er zufrieden war. Aber es kommt alles vor. Also es kommen direkte Kontakte vor. Manchmal geht es über Managements, manchmal geht es über Plattenfirmen. Also das kann man so nicht sagen, sowohl als auch.
Eines Tages fahre ich durch München und höre Gong 96.3, die Radiostation, für die wir auch schon ganz oft die Jingles produziert haben, und höre auf einmal eine uralte Nummer, Hey Na Na Na, und zwar in einer damals pervers geilen Version mit diesem Beat, so ein bisschen Balkan-Feeling, was damals noch relativ neu war, hat mich beim ersten Mal hören, ohne zu wissen, dass es von euch ist, total geflasht. Wo kam denn diese Idee her? Wie seid ihr auf die Nummer gekommen?
Da war es tatsächlich so, dass wir mit einem Label oder naja, mit einem, es ist ein ehemaliger Clubbetreiber, du wirst ihn vielleicht noch kennen, der in Nürnberg das Mach 1 betrieben hat, der Wolfgang Boss. Warst du da mal?
Mach 1 kenne ich, den Namen hätte ich nicht gewusst.
Naja, auf jeden Fall. Also Wolfgang ist dann, nachdem ihm wahrscheinlich das Clubleben zu langweilig geworden ist, hat er gesagt, er geht jetzt in die Musik rein, also macht Label und hat dann auch unwahrscheinlich interessante Kooperationen gemacht und sich ganz hervorragend vernetzt. Sein erster großer Hit war Dragostina di Tei, diese O-Town-Geschichte, die er aus Rumänien eingekauft hat. Und der kam dann halt tatsächlich an und meinte hier, ich hab was, das müssen wir unbedingt zusammen machen. So, und Original-Sample. Und das war halt Hey Na Nena. Und ja, haben wir gesagt, okay, gut, alles klar, Rechte sind da. Also es ist ja immer das Problem, wenn man samplet oder wenn man eine Coverversion macht, dass man die Rechte nicht hat. Und die waren halt in diesem Fall vorhanden. Und dann haben wir uns dran gesetzt und haben halt Produktion fertig gemacht. Das ging sogar relativ schnell. Und wir waren dann auf Brasilien in Tour. Also wir steigen in den Flieger ein, haben noch in der Nacht vorher das Master fertig gemacht und abgegeben. Steigen in den Flieger und als wir aussteigen, bekommen wir eine Nachricht. Jungs, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Gerade ist über DJ Propaganda eine Bemusterung rausgegangen von Hey Na Nena, von einem anderen Künstler. Wie dann sowas? Mit Original-Sample.
Yeah.
Wie dann sowas? Scheiße. Und es stellte sich dann heraus, dass die Rechteinhaber an drei Teams die Original-Samples gegeben haben und haben sich gedacht, schauen wir mal, wer am besten performt.
Wer Erfolg hat.
Ja. Da waren wir natürlich in einer ziemlich blöden Situation, aber am Ende des Tages hat sich halt dann unsere Version durchgesetzt, weil es halt im Club die war, die am besten gelaufen ist von den dreien, die auf dem Markt waren und hätte aber auch anders ausgehen können.
Jetzt springen wir vor zu einem ganz spannenden und ich glaube aktuellen Projekt. Ihr hattet eine coole Idee,
ja.
Und zwar, das nennt sich Ibiza Symphonica. Die Idee habe ich so verstanden, die Ibiza-Hits der letzten 20 Jahre, Songs, die wir alle kennen, I Can't Get No Sleep und I'm a Dreamer Foster und wie sie alle heißen, die bringt ihr auf die Bühne und performt sie als DJs auf der Bühne zusammen mit den Münchnern Symphoniker. Wie kam dieses Projekt zustande? Sind die auf euch zugekommen? Hattet ihr die Idee, seid auf die zugekommen? Wurde das gestartet?
Ja, das Ganze ist so gestartet auf einer Messe, wo wir mit Freunden von Warner Music zusammengesessen haben. Und ich glaube, da ging es um Pete Tong, der kurz vorher in der Royal Albert Hall mit dem London Symphonic Orchestra diesen großartigen Auftritt hatte. Und wir haben das dann analysiert und dann festgestellt, dass die Aufnahmen, die quasi dann die bei Spotify waren, dass die Aufnahmen eigentlich gar nicht mit dem richtigen Orchester waren oder nur teilweise, dass sie also viel mit Library gemacht haben. Und dann war dann auch die Idee, naja, man müsste das aber eigentlich, diese Aufnahmen wirklich mit einem echten Orchester machen. Aber auch nicht mit irgendeinem Orchester, was man im Studio mal buchen kann. Und da wir halt in München sitzen, haben wir dann Kontakt aufgenommen zu den Münchner Symphonikern, die seit, keine Ahnung, wie viel Jahrzehnten auch hier so eine richtige Größe sind. Und die fanden das Projekt dann auch spannend. Also das war dann so ein bisschen mit Vermittlung von Warner Music auch zusammen, die mitfinanziert haben, muss man auch fairerweise sagen, weil das unwahrscheinlich kostenintensiv war. Und und das Ganze hat sich dann halt so positiv weiterentwickelt, dass wir ein ganzes Album gemacht haben. Von uns haben wir Canto del Pilon genommen als Orchesterversion. Dann haben wir Pijano, Sky and Sands, Lolas Theme, was haben wir noch? Children, Robert Miles haben wir auch genommen. Und das Ganze wirklich mit Orchester aufgenommen, mit Klick, große Produktion. Und spannendes Projekt auf jeden Fall.
Vielleicht magst du noch ein bisschen über den technischen, musikalischen Background erzählen. Ich habe irgendwo gelesen, dass da noch der Roald Raschner, den Namen habe ich noch aufgeschnappt, mitgearbeitet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen die Orchesterkomponente reingebracht hat. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt richtig liege. Wie sind die Songs, also die neuen Versionen, entstanden? Sind die auf deinem Rechner gestartet mit irgendwelchen Sample-Libraries oder hat ein Orchestrator mitgearbeitet? Wie seid ihr vorgegangen?
Genau, also im Prinzip ist es wirklich so gewesen, dass wir viel abgeben mussten, weil ich kann keine Partitur schreiben für Orchester. Also ich kann Partituren schreiben, aber nicht für Orchester. Also wir haben mehrere Steps gebraucht. Also erstmal war halt wirklich die reine Idee vorhanden, dann zu sagen, in welcher Form soll sie interpretiert werden. Dann haben wir erstmal mit Samples angefangen. Der Roald Raschner kam dann mit dazu, der Arrangeur ist und hat quasi dann die Orchesterspuren mit Libraries, mit der Vienna Symphonic Library arrangiert, dass wir quasi was vorzuspielen hatten, auch weil wir halt immer mit Warner natürlich in Kontakt standen. Als dann sozusagen die Songs und das ganze Konzept und auch die Atmosphäre, die die Arrangements hatten, da war, haben wir dann noch eine Orchestratorin mit hinzugeholt. Also es gibt wirklich Spezialisten und also jeder, der mit dem Orchester arbeitet, braucht solche Leute, die genau wissen, was das Orchester spielen kann, wie das ausnotiert sein muss, weil die Orchestermusiker, die spielen nach Noten. Und was da nicht drin spielt, das spielen die halt nicht. So.
Ich kenne das, wenn du dann irgendwo vor dem Orchester sitzt und der sagt, Sir, this note is not on my instrument.
Genau.
Ja, ich kenne das Problem.
Und ich hab wahnsinnig lustige Fotos dann von kistenweise Noten, die wir für die Einspielungen hatten, für jedes Instrument, die halt hatten ihre eigene Partitur. Es war ein großer Aufwand und die eigentliche Orchestratorin hat uns dann das gesamte Material, was mal an einem MIDI-Keyboard entstanden ist, dann aufbereitet für die Aufnahme mit den Münchner Symphonikern.
Wo ist die dann passiert, die Aufnahme?
Die haben tatsächlich einen eigenen Übungsraum, wo ein großes Digitalstudio angeflanscht ist mit 3 Meter Pult. Und auch das gesamte Equipment ist dort vor Ort. Und wir haben also alles gehabt von Decatree, Stützmikrofonen, Raummikrofone. Und haben dann auch teilweise die Instrumentengruppen einzeln spielen lassen, weil wir natürlich in der elektronischen Musikproduktion auch unterschiedliche Akzente setzen müssen von den Instrumenten, Instrumentengruppen und konnten das halt nicht darstellen, indem wir das Orchester einfach komplett aufgenommen haben und vor allem die Percussion haben wir oft separat gemacht.
Ich bin ja immer sehr erstaunt, wenn die Partitur nicht zu schwierig ist, das, was man sich da einfallen hat lassen, wie die das manchmal auf den ersten Take spielen und wie schnell die tatsächlich arbeiten können. Und doch, bis so ein Album eingespielt ist, vergeht viel Zeit. Könntest du benennen, wie viel Studiozeit diese Orchestermusiker da in dem Raum gesessen sind, um das Album auf Band zu bringen?
Also wir haben es in 2 Tagen geschafft.
Wow.
Ja. Wobei es gut vorbereitet war und man auch dazu sagen muss, dass die ganzen Orchester gewerkschaftlich organisiert sind. Ich weiß nicht, wer schon mal mit Amerika gearbeitet hat. Da gibt es ja auch diese Schauspielergewerkschaft, die ja ganz mächtig ist. Und die haben wirklich sehr strenge Zeiten, wie lange sie üben dürfen, wie lange sie aufnehmen dürfen, wann Pause gemacht wird. Ja, um Punkt 15 Uhr, um Punkt 17 Uhr ist dann Schluss mit Aufnahme. Es sei denn, es ist ein Konzert. So. Also das heißt, es sind jetzt nicht 2 Tage gewesen, wo die von morgens bis abends alle durchgespielt haben, bis die Finger blutig sind, sondern das waren 2 sehr konzentrierte Tage, die mit allen Bedingungen, die in Arbeiten mit einem Orchester da aufkommen, die halt wirklich berücksichtigt werden mussten. Was anderes ist, wenn man halt wirklich so ein gebuchtes Studioorchester hat. Also da fallen halt diese Gewerkschaftsprobleme nicht in, sind nicht so gravierend, aber wie gesagt, das Orchester selbst ist gewerkschaftlich organisiert und hat seine Regeln und an die mussten wir uns natürlich auch halten.
Oh, also wir buchen sehr oft echtes Orchester und da sind wir in so einer Vereinigung drin, wo wir dann auch Sessions bekommen. Das ist extrem wichtig, weil normal ist die kleinste Einheit ein ganzer Tag oder zumindest ein halber Tag.
Okay.
Wir sind da wo drinnen, wo wir eine Stunde buchen können,
ja.
Aber da geht alles auf die Sekunde. Wenn du es am Ende der Stunde nicht geschafft hast, das unterzubringen, dann musst du eine neue Session buchen, weil hier ist alles perfekt organisiert in Sekunden.
Genau, genauso ist es. Und wir haben dann auch alles durchbekommen, was wir nicht geschafft haben. Wir wollten parallel dazu eigentlich auch alle Videos aufnehmen. Wir hatten also auch noch ein Videoteam mit dazu, was die ganze Zeit mit dabei war. Das ging dann aber nicht beim Aufnehmen. Und ich glaube, wir haben dann Teile davon in Videos verwendet, aber mussten dann nochmal andere Lösungen finden.
Auf jeden Fall ein super spannendes Projekt. Ich nehme an, macht viel Spaß und ich finde es immer spannend, wenn man nicht zum 100. Mal dasselbe macht, was man schon oft gemacht hat, sondern wenn man mal wieder neue Wege geht und neue Erfahrungen macht. So machen auch wir heute ein bisschen neue Erfahrungen. Das hier heute ist ein bisschen eine Premiere, denn zum ersten Mal ist die Aufzeichnung dieses Podcasts öffentlich. Wir machen das mit Kamera auf meinem Twitch-Channel und da haben wir mittlerweile schon, wie viele sind es? Dafür, dass wir es zum ersten Mal machen, 34 Zuschauer, die alle auch schon geschrieben haben, wo sie herkommen. Auch der Kai Soffel alias DJ KC ist mit im Chat. Und es sind auch schon die ersten Fragen. Wir haben nämlich jetzt gesagt, wir nehmen aus dem Twitch-Channel, aus dem Chat, jetzt am Ende jedes Podcasts noch ein paar Fragen rein. Und die erste Frage ist, in welcher Software, fragt der Neveo, wird denn produziert?
Also ich selbst bin auf Logic und das hat aber auch eine Geschichte, weil mein erstes Studio, in dem ich gelernt habe, da war ein Beta-Tester von Logic, also wann war das so, irgendwie 93, 94 und die hatten ein großes Apple, also ein damals großes Apple-System und ich habe quasi wirklich von Anfang an auf mitbekommen, wie halt das Logic aufgebaut wurde. Also ich kenne das wie meine Westentasche noch von damals. Insofern also Logic meine Nummer 1. Ableton benutze ich auch, hat auch einen ganz anderen Workflow, der super interessant ist. Wir machen mit Ableton vor allem unsere Compilations und auch die DJ-Mixes, die finden in Ableton statt. Und Pro Tools beherrsche ich, aber nehme ich meistens nur dazu, um die Spuren dann zu konsolidieren und ins Logic rüberzuschieben, um da weiterzuarbeiten, weil ich da halt einfach schneller bin. Und was das Klassik-Projekt anbetrifft, hat natürlich die ganze Aufnahme hat in Pro Tools stattgefunden und wir haben in dem Studio von den Münchner Symphonikern auch quasi die Submixes erstellt. Von da an ging es dann aber auch wieder weiter in Logic.
Jetzt haben wir noch eine Frage hier vom 20domi21. Das sind alles super Namen, ich liebe das. Wie verlief das Musikerleben nach dem großen Hype um Milk and Sugar? Wir sind ja noch gar nicht danach, Milk and Sugar gibt es ja noch, oder? Beziehungsweise, welche Meilensteine gab es noch?
Gut, also als Meilensteine am Anfang hatten wir natürlich Labelgründung, erste Platten, erster mit Higher and Higher quasi so den internationalen Durchbruch. Dann die 2010er Jahre waren dann halt Ibiza und Touring international auf der ganzen Welt. Die 2011 kam dann Hey Na Ne Na, das war dann sozusagen nochmal ein extra Boost von alledem, was wir hatten. Was wir dann nicht mitgemacht haben, ist diese gesamte EDM-Schiene von Guetta oder Swedish House Mafia. Da haben wir uns nicht wohlgefühlt auf so großen Events und sind dann halt eher wieder ein bisschen in den Club gegangen. Und was man jetzt sagt, ist es so, dass wir uns eigentlich nie immer versucht haben, unserer Linie treu zu bleiben. Also das heißt, nur weil jetzt EDM interessant ist, dass wir jetzt nicht auch irgendwie EDM machen oder Techno machen, sondern dass halt irgendwie wirklich diese Brand Milk and Sugar Hausmusik ist und über eine Kontinuität über 20 Jahre eigentlich an einem roten Faden gelaufen ist. Und ich denke, das sind quasi kleine Milestones, die man dann halt, wenn man sie aneinander reiht, wird halt ein roter Faden draus. So würde ich das sagen.
Jetzt fragt der Guitar Angel, und der trägt ja einen Teil seiner Frage schon im Namen, werden auch mal neue Studiomusiker, in meinem Fall Gitarristen, gebucht und gesucht? Und wenn ja, wie könnte man da zusammenkommen? Vielleicht können wir der Frage vorschießen, verwendet ihr denn überhaupt viel Studiomusiker? Und wenn ja, sind es dann eher lokale Größen aus München oder seid ihr irgendeinem internationalen Pool? Mittlerweile gibt es ja so eigene Webpages, wo du Musiker buchen kannst, die ihr eigenes Studio haben. Da gibt es ja tolle Sachen mittlerweile. Wie schaut das bei euch aus?
Also ja, also die technischen Möglichkeiten, international zu arbeiten, sind wirklich großartig. Ich muss für mich sagen, ich weiß, dass es das alles gibt, aber dadurch, dass wir schon so lange mit dabei sind und in uns in München befinden, wo es halt auch eine große Studiomusikerszene geht, müssen wir eigentlich wenig über den Tellerrand hinaus gucken, weil wir hier so viele großartige Leute haben, mit denen wir zusammenarbeiten können. Was jetzt der Produktionsablauf anbetrifft, also ich bin Multi-Instrumentalist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also das heißt, wenn Bass gespielt werden muss, spiele ich halt einen Bass. Wenn Gitarre gespielt werden muss, spiele ich die Gitarre. Das, was ich nicht kann, sind Bläser. Aber da gibt es gute Libraries. und tatsächlich, wenn wir mal was brauchen, wir haben so 2, 3 Leute hier in München, die auf Zuruf bei sich zu Hause im Studio was aufnehmen, wo wir immer genau wissen, dass sie gleichbleibend gute Qualität liefern. Oder wenn was zu ändern ist, dass es halt wirklich zack, zack, zack schnell geht. Und ansonsten mache ich aber tatsächlich alles selber. Also fast jeder Ton, der auf unseren Platten ist, den habe ich gespielt.
Jetzt würde ich die Frage vom Guitar-Angel noch ein bisschen erweitern. Seid ihr entweder bei Thema Studiomusiker, wahrscheinlich nicht so sehr, habe ich jetzt schon rausgehört, oder auch für euer Label an Nachwuchskünstlern wie Sänger und so weiter interessiert? Ist das etwas, wo ihr sagt, ja unbedingt, schickt mir, ich höre mir alles an? Oder ist das eher so, dass du sagst, bitte, ich habe so wenig Zeit, müllt mir meinen Posteingang nicht zu? Wie schaut das bei euch aus?
Also was die Musiker anbetrifft, habe ich ein großes Archiv. Und mir ist es auch wirklich wichtig, eine große Variante an Stimmen zu haben, weil wir bauen auch Samples nach. Also wir haben DJ oder Plattenfirmen, die kommen und sagen, wir haben jetzt hier ein Sample verwendet, aber der ist natürlich illegal. Wir brauchen jemanden, der den nachprogrammiert oder nachbaut, nachsingt, nachspielt. Das ist ein Teil von dem Service, was ich bei mir im Studio anbiete. Und da sind natürlich große Bandbreite von Stilistiken gefragt, auch von Stimmen. Und ich hatte eine Produktion, das war ein Sample von den Gypsy Kings, und ich habe 2 Wochen gebraucht, bis ich hier im Alpenvorland einen chilenischen Sänger hatte, der wirklich genauso geklungen hat, dass wir quasi diese Aufnahme machen konnten, dieses Sample Reprogramming. Und insofern ist es wichtig, gute Leute zu haben, auch wirklich mit einer Bandbreite und nicht immer nur zu gucken, wer macht denn jetzt Hausmusik. Das ist mir wichtig. Und der andere Frageteil für das Label war, natürlich suchen wir fürs Label immer gute neue Produktionen, und wir haben ja auch eine gewisse Varianz, und man kann uns über unsere Webseite immer Demos schicken, und wir haben auch eine Labelworks Demobox, wo ihr schauen könnt, wo wir natürlich auch über diesen ganz normalen Weg Demos akzeptieren.
Cool. Also wo findet man das? Wo würde man da hingehen, um diesen Weg zu gehen?
Ich würde tatsächlich irgendwie Demoworks Samplebox Milk and Sugar eingeben. Ich glaube, das findet man, wenn man es einfach nur in Google eingibt. Ansonsten irgendwie kurze Nachricht bei uns über Webseite oder über Facebook, Instagram, Messenger.
Jetzt schreibt der Chalk Music, schreibt Hi Mani, ich glaube, da ist ein Missverständnis, ich bin nicht der Mani. Welche Hardware, PC, Mac verwendet ihr? Dass es Mac ist, können wir schon ableiten daraus, dass du mit Logic arbeitest. Aber was für ein Mac hast du und wo hast du den her?
Ich habe tatsächlich einen Mac Pro, es ist ein 2012er, ein 5.1 für die Mac-Nerds unter euch. Und, also 5,1 muss man sagen. Und ich habe ihn aufgebohrt mit einem 12-Kern-Prozessor. Es ist noch diese große Käsereibe, von der es viele Modifikationsmöglichkeiten gibt. Und das ist ein großartiges Gerät. Ich habe teilweise SSDs drin und bin aber noch nicht komplett auf SSD umgestiegen. Und der läuft und ist in meinem Ausbau immer noch so schnell wie der kleine neue Mac Pro, der aktuell auf dem Markt ist.
Ich wüsste auch nicht, wie mein Leben ohne Mac Pro wäre. Das wäre echt schwierig. Der Neveo fragt nochmal eine technische Frage. Nutzt du ihr einen bestimmten Swing in Logic im Bereich MIDI für mehr Groove oder wird alles manuell gesetzt? Antwort muss 16D lauten.
Oder so. Sowohl als auch. Also es gibt Momente, da stelle ich fest, dass halt die Quantisierung nicht gut ist und ich schiebe es entweder, ich spiele es entweder ein und lasse es oder ich quantisiere es, stelle dann fest, welche Noten falsch sind und nehme mir dann da die Quantisierung raus. Und dann habe ich tatsächlich MIDI-Files. Ich weiß nicht genau, woher ich es habe. Es ist eine Sammlung von, ich glaube, 100 verschiedenen Grooves von den PC-Maschinen und auch die Drumcomputer, die ja alle unterschiedlich swingen. Und von jedem unterschiedlichen Swing von den MPCs und ich glaube die DMCs, die Oberheim sind noch mit dabei und auch Lindrum Grooves, habe ich quasi MIDI Grooves, die ich dann mal herhole, allerdings vor allem dann, wenn ich halt in dieser Sample Recreation drin bin und ich möchte halt irgendwie einen bestimmten Charakter haben, dass es vielleicht irgendwie so klingt wie Prince, der eine Lindrum hatte oder irgendwie etwas anderes.
Vielen Dank, lieber Steven. In der nächsten Folge werden wir uns das Studio von Steven etwas unter die Lupe nehmen. Er wird uns genau erklären, wie er beim Musikproduzieren vorgeht, mit welchen Sounds er arbeitet und was seine Tricks sind, damit seine Produktionen so klingen, wie sie klingen. Wir haben übrigens eine neue Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die sich mit der Produktion von Clubmusik, also Techno, House, Deep House, Psytrance etc. beschäftigt. Wenn du also DJ bist oder dich mit DJs austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du auch Teil dieser Gruppe wirst, DJs vs. Produzent. Den Link dafür findest du im Beschreibungstext dieses Podcasts. Danke fürs Zuhören, immer kreativ bleiben. Cheers!